Ich bin Kultist H.
Und ich bin Kultist B von Angstkult. Und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von PowerMetal.de, der heute Teil des Angstkults ist.
Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von PowerMetal.de. Wir sind heute mal in einer etwas anderen Runde hier in unserer Besetzung, denn ich habe weder Jakob noch Marcel bei mir. Ich habe aber einen anderen lieben Kollegen bei mir, den ihr schon kennt aus unserem Sepultura-Soundcheck und aus unserem Halloween-Soundcheck, Diskografie-Check, Entschuldigung, die ich euch natürlich wärmstens ans Herz lege. Herzlich willkommen, Rüdiger.
Hallo Pia, hallo Kultisten.
Und wir haben auch, wie ihr im Intro schon gehört habt, zwei Gäste bei uns, nämlich Kultist H und Kultist B von der Band Angstkult. Erstmal hallo Kultist H.
Hallo Pia, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Und hallo Kultist B.
Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen, je nachdem.
Gute Nacht, falls ihr uns zum Einschlafen hört.
Das wird heute nicht passieren.
Stellt euch doch bitte mal kurz vor und erklärt uns, was ist der Angstkult? Kultist H.
Ja, sehr gerne. Also bin Mitte 40, kenne Kultist B schon seit mehr als 20 Jahren. Ich denke, er wird dann noch zwei, drei Sätze mehr dazu sagen, wann und wie wir uns kennengelernt haben. Und ja, wir haben vor vielen Jahren schon mal gemeinsam versucht, irgendwie Musik zu machen. Es hat nicht die Früchte getragen, die wir uns da vorgestellt haben, haben das dann lange sein lassen, immer wieder mal auch Ideen für Bands und Dinge gehabt, aber es hat einfach die richtige, weiß ich nicht, Sternenkonstellation gebraucht, dass dann eben doch wie durch einen Zufall, wenn man so will, eben der Angstkult dann entstanden ist und wir Mitte 2019 begonnen haben, gemeinsam Musik zu machen, um dann eben im Frühjahr 2020 dann Follow and Obey aufzunehmen.
Das heißt, man wird nicht in den Kult reingeboren, sondern ihr habt ihn gegründet.
Genau. Oder der Kult hat uns gegründet. Das kann man so sehen, wie man möchte. Ja.
Okay. Ich bin ein bisschen jünger als Kultist H und habe letztendlich den Metal über Kultist H auch kennengelernt vor mehr als 20 Jahren. War sozusagen sein Panda-Padawan, wenn man so will. Die gemeinsamen Wurzeln im Black Metal, also sagen wir mal so, Kultist H war mir da auf jeden Fall einiges an Scheiben und Konzerten voraus, als wir uns kennengelernt haben, in einer großen Institution, die man auch im Großen als Kult bezeichnen kann. Bin dann über ihn auch zu den krassen Sachen gekommen, wie ich damals fand, als 15-Jähriger. Wir haben diverse Bands dann irgendwie in einem Einzimmer-Apartment gehört, das großteils eigentlich aus CDs bestand, wenn ich das so richtig zusammenfassen darf, und viel Bier getrunken. Und auch andere Dinge. Das ist letztendlich auch der gemeinsame Startpunkt gewesen, sowohl der Freundschaft als auch des Musikhörens. Und dann gab es aber gar keine große Abhängigkeit eigentlich, sondern dadurch, dass das Kultist H tatsächlich nicht nur Black Metal gehört hat, und jetzt erzähle ich gerade sehr viel über dich, aber das kannst du ja selber dann auch gleich nochmal tun, sondern auch andere Musik, ging das irgendwie einher, dass ich dann auch Kontakt zu anderen Genres bekommen habe, gleichzeitig sozusagen. Ne? Also es war dann nicht nur Black Metal, sondern es war auch irgendwie AOR, also mit Asia beispielsweise, oder keine Ahnung, genauso gut Manowar. Also ich meine, ja, man kann Mayhem hören, man kann Manowar hören, die hängen ja auch irgendwie so im Alphabet eng aneinander und dann hast du schon mal einen schönen Abend, ne? Also im weiteren Sinne schönen Abend. Dann kamen die ersten Konzertbesuche und so weiter und so fort und letztendlich haben wir uns dann aber von da aus auch immer wieder weiter weg entwickelt, ne? Wenn ich jetzt über mich spreche, ich bin dann auch viel in den klassischen Metal abgebogen, habe mir die 80er nachgehört, natürlich auch die 90er, weil ich erst Ende der 90er überhaupt angefangen habe, den Sound zu hören. Hatte Hardrock und Jazz Rules, Roots von meinen Eltern mitbekommen. Das heißt, irgendwie waren dann die 70er auch eine logische Konsequenz, also sich nochmal so mit dem Wissen, das ich mir danach aufgebaut habe, auch die 70er nochmal durchzuhören und zu verstehen, woher der Metal eigentlich kommt. Und dann ist der nächste Schritt irgendwie Psychedelic, Progressive und so. Einerseits Progressive Metal in den 90ern, wo ich sicherlich als Jugendlicher noch mehr Zugang hatte und dann deutlich später aber auch Psychedelic und Progressive halt in der Frühphase, also Ende der 60er mit King Crimson und so. Und meine letzte große Phase eigentlich, wo ich versucht habe, mich reinzuhören in diese Musik, ist sicherlich der Krautrock gewesen, also deutsche deutsche Rockmusik. Und die hat ja dann tatsächlich auch wieder einen unfassbaren Genre-Mix, wenn du so willst. Also du kannst vom Schlager bis zu den Industrial-Wurzeln eigentlich alles raushören, ne? Und das ist also eine sehr beeindruckende Zeit in Deutschland, dieser Krautrock. Jazz hängt da auch mit drin natürlich ein Stück weit. Und ja, wenn man das alles zusammennimmt, wird man wahrscheinlich auch von all dem, was ich gerade erwähnt habe, Spurenelemente im Angstkult wiederfinden. Mal mehr, mal weniger.
Und du hast auch gleich die Frage mit beantwortet, was man unter Black and Kraut Metal verstehen darf, nämlich wahrscheinlich genau diese Mischung aus Psychedelic, Jazz-Elementen, gepaart mit Metal, Black Metal und so weiter. Habe ich irgendwas vergessen? Wie sieht's aus mit Eurodance eigentlich? Wer diesen Podcast regelmäßig hört, weiß ja, dass ich großer Eurodance-Fan bin. Den habe ich gerade in deiner Aufzählung vermisst.
Ja, das ist auch, geht auch mir so. Also ich vermisse den auch noch. Wir müssen mal gucken, was die Zukunft bringt.
Ich habe den Sound vermisst.
Wir waren versucht.
Ich nicht.
Aber ganz kurz eine kleine Anekdote dazu. Es gab vor einem halben Jahr oder sowas einen Aufruf tatsächlich, Eurodance-Klassiker zu vermetteln, also ne, für Bands natürlich, um dann daraus einen gemeinsamen Sampler zu basteln. Und mit Schleichfahrt haben wir ja sozusagen unseren ersten Ausflug in Richtung U-Boot und sag mal das Boot schon getan. Und da lag es zumindest mal kurz nahe, sich vielleicht auch tatsächlich nochmal mit dem ikonischen Soundtrack insgesamt zu beschäftigen. Aber andererseits ist der Reiz für Schleichfahrt zumindest für mich gerade ja auch, dass wir uns eben nicht, also dass wir uns vielleicht sozusagen geistig haben beeinflussen lassen von dem das Boot-Soundtrack heißt da glaube ich tatsächlich so, ne?
Das Boot,
aber es nicht nachgespielt haben oder auch nicht gecovert haben. Das wäre dann ein Cover im Geiste, vielleicht, wenn du so willst, die Erwachsenen-Version. Der düstere, bösartige, fiese Bruder von dem Eurodance, das Boot-Soundtrack.
Dann kann ich gerne vielleicht, wenn du magst, nochmal kurz, weil du das vorher angesprochen hattest, Pia, den Industrial Link. Das ist bei mir tatsächlich ein Thema, was irgendwie vor so 10 Jahren mal aufgetaucht ist. Eine Musik, die mich sehr begeistert hat. Bei mir so der Werdegang. Ich habe so als Teenager irgendwie angefangen, die Beatles zu hören, wenn meine Klassenkameraden sich eher für Michael Jackson begeistern konnten, für den ich nie große Liebe empfinden konnte. Und dann kam bei mir so Dinge wie Pink Floyd und eben auch viele von den Beatles Solo-Künstlern dazu. Und dann war für mich zumindest der logische nächste Schritt tatsächlich so im klassischen Heavy Metal mit, weiß ich nicht, Manowar, Halloween. Von da an ging es dann relativ schnell so in diese Richtung mit Venom, dann auch in die Black Metal-Ecke. Und ich habe das tatsächlich in Vorbereitung auf das nochmal nachgeschlagen. Bin dann relativ bald auch mit so Dingen wie Impaled Nazarene auch am Black Metal irgendwie mal vorbeigeschrammt. Auch wenn so diese totale Norweger Black Phase bei mir dann eher so dann auch so 96 dann erst aufgetreten ist und das war dann kurz bevor Kultist B und ich uns dann kennengelernt haben, auch den konnte ich dann mit dem Vorsprung dann überwältigen an der Stelle, genau. Aber es war dann bei mir 2000 ziemlich durch mit Black Metal und dann haben wir dann doch mit anderen Genres auch nochmal auseinandergesetzt und da kam eben dann auch diese Neo-Folk Industrial und auch diese Dark Electro Nummer durchaus durch, wo es einige Dinge gibt, die ich mir auch heute ab und an noch ganz gerne anhöre.
Was verbirgt sich denn hinter dem Angstkult, Kultist B?
Tja, also neben uns beiden wahrscheinlich so eine gemeinsame Liebe für viele unterschiedliche musikalische Genres, die da zusammenkommen. Als Basis wahrscheinlich irgendwie so als kleinsten gemeinsamen Nenner der Black Metal in seiner reinen Form, was auch immer das ist. Und so ein bisschen natürlich auch der Ansatz, den alltäglichen Wahnsinn oder den Wahnsinn der Welt auch lyrisch aufzugreifen und ja, zu besingen im weiteren Sinne. Ich denke, das ist im Groben schon mal der Angstkult, wie man ihn in wenigen Sätzen beschreiben kann.
Und was ist so die größere Idee dahinter, also auch hinter euren Pseudonymen und hinter dem Bandnamen an sich?
Ja, es ist letztendlich eine Parodie auf eine gewisse Art, auf all das, was kultisch ist da draußen. Das kann man jetzt ja auch in seinem eigenen Umfeld ansetzen, was es alles für Kulte gibt oder auch nur Versuche, Kultdinge im Leben zu integrieren. Und auf der anderen Seite, jeder kennt diesen Begriff Kult, der hat ja auch eine Bedeutung im Metal. Das ist vielleicht der Rückgriff auf die 90er Jahre. Vielleicht ist es auch einfach die Aussage, dass wir musikalisch vollkommen offen sind, wie gesagt, ausgehend von dieser Black-Metal-Basis, kultische Musik zu machen, die sich aus dem Metal, aus dem Rock, aus dem Psychedelic speist. Und das Wort Angst ist vielleicht so ein bisschen angesiedelt bei German Angst, ist ein internationaler Begriff, obwohl es ja eigentlich ein deutsches Wort ist und beschreibt ja wahnsinnig viel, ne? Aber hat auch eine katalytische Wirkung irgendwie auf eine gewisse Art oder sagen wir mal Dinge, die sich die Angst machen, können auch befreien, genauso wie sie einengen können. Also es ist allein von dem Feld, in dem man sich da begibt oder in das man sich da begibt, einfach eine ganz, ganz große Breite. Und zusammen ist es der Angstkult, wie genau der Kult funktioniert und so. Das ja, kann man herausfinden, wenn man dem Kult beitritt. Mitgliedskarten haben wir noch keine, aber ja, kann ja noch werden.
Das ist auch ein Thema, wo man viel drüber philosophieren kann, so das ganze Thema Angst und wie reagiert man selbst auf Angst. Also manche fallen in so eine Schockstarre, andere wachsen über sich hinaus. Das ist ja eigentlich allein psychologisch betrachtet ein sehr interessantes Themenfeld, wenn ihr das so schon aufmacht.
Ja, auch diese Ambivalenz der Emotionen Angst, die einfach zwischen, wie du schon sagst, der totale, ja, am Ende den Tod nach sich zieht, weil einfach keinerlei Handlung mehr möglich ist oder eben erst Dinge ermöglicht, die vorher gar nicht da waren. Und ich denke, das ist tatsächlich dann auch der Kult, der aus der Angst entstehen kann.
Aber Angst und Wahnsinn liegen ja auch total nah beieinander, ne? Also wenn du mal guckst, irgendwie in den Barock, den Dance Macabre, also bitte, ich bin da beileibe kein Experte dafür, aber die Idee sozusagen, die Carpe Diem speist sich ja auch daraus, dass es diese Angst gibt vor dem Tod, die Angst vor dem großen Unbekannten und daraus entsteht ja auch eine gewisse Lebensfreude und Manie unter Umständen. Und ich würde sagen, wenn man Follow and Obey hört, wird man diese Manie definitiv auch raushören können. Bei dem einen oder anderen Song, vielleicht am stärksten bei Join the Cult. Also wir müssen jetzt nicht über Lebensfreude sprechen, aber wie gesagt, Leben und Angst und Tod und so, das hängt ja alles in einem verwirrenden Gesamtspiel zusammen.
Ihr seid jetzt zu zweit, was eigentlich eher eine untypische Anzahl für eine Band ist. Hattet ihr das klassische Problem, dass ihr niemanden fürs Schlagzeug gefunden habt oder wie kommt es zu dieser Konstellation?
Am Ende, glaube ich, ist es das Thema, dass wir keinen Bock auf weitere Mitspieler haben. Wir haben in den 2 Jahren, wo wir das jetzt zusammen tun, gemerkt, dass wir beide als Einheit, wegen mir auch als Kult, einfach hervorragend zusammen funktionieren. Wir haben zwar Debatten, die wir führen, aber eben keine Egomanien, die wir irgendwie ausleben müssen, weil wir unser Ego oder unseren irgendwas streicheln müssen, damit wir uns irgendwie unsere Existenzen irgendwie aufwerten. Und am Ende ist es genau das, was uns, glaube ich, auch so ja effizient macht mit dem, was wir tun, weil wir jetzt dadurch, dass wir jetzt auch doch nicht nebeneinander wohnen, sondern uns doch knapp 230 Kilometer trennen, sich das auch in den seltenen Phasen, wo wir überhaupt dazu kommen, gemeinsam Musik zu machen, das ist immer sehr, sehr zielgerichtet und die kreativen Prozesse einfach ja, sehr, sehr produktiv sind.
Habt ihr geplant, live aufzutreten? Und wenn ja, würdet ihr da mit Session-Mitgliedern arbeiten oder einfach zu zweit auftreten?
Das ist eine gute Frage.
Die Frage haben wir öfters gehört. Wir haben dazu noch keine abschließende Antwort. Das ist, glaube ich, das, was wir dazu sagen können. Also wir hätten schon Lust, das irgendwie mal auf eine Bühne zu bringen, weil wir auch glauben, dass dieses ein Großteil der Songs, wenn nicht alle, auch live sehr, sehr gut funktionieren würden, weil sie, glaube ich, auch die nötige Eingängigkeit hätten, dass es gute Live-Tracks sind. Aber am Ende ist es halt schon auch ein immenser Aufwand, 2 oder 3 Gastmusiker dann irgendwie einzukaufen, mit denen dann irgendwie das irgendwie einzuüben. Das ist neben einem Aufwand und möglicherweise auch einer emotionalen Anstrengung dann natürlich auch eine monetäre, die wir auch erstmal bereit sein müssen, dann auch zu gehen.
Eigentlich denke ich, ist das Musik schon für Live-Musik, also dass Musik für die Bühne geschrieben wird. Ne? Es ist zumindest meine Meinung die größte Energie, also, ja eigentlich das ganze Wort, was Performance beschreibt. Also das, was passiert, wenn eine Band auf der Bühne steht, Musik macht, Leute darauf reagieren, die Band wiederum auf das reagiert, was vor der Bühne passiert, die Energie, ist eigentlich das, was als Musiker in meinen Jahren, also wo ich das als Hobbymusiker sozusagen betrieben habe, immer der Sprit für den Motor war letztendlich. Ne? Auch die Hoffnung, wieder irgendwie live zu spielen, sagen wir mal, mit den Bands, wo ich das gemacht habe, waren wir jetzt sicherlich nicht vor einem Millionenpublikum unterwegs, aber es gab doch einfach sehr, sehr coole Konzerterfahrungen, die mir einfach auch viel gegeben haben. Und das ist natürlich schon erstmal so ein Grundmotivator, auch Angstkult auf die Bühne zu bringen. Aber wie Kultistar sagt, es ist halt wahnsinnig kompliziert und die Sorge, dass wir viel von der Schlankheit, die wir jetzt haben, der zielgerichteten Arbeit und so weiter, dadurch auf dem Altar sozusagen vielleicht auch diese einer möglichen Live-Performance, die dann auch nur einmal stattfindet, zu opfern, ist ein schwieriges Thema irgendwie, ne? Und was ich persönlich nicht gut finde, ist, wenn das dann zu statisch wird, weil du, natürlich könnten wir auch zu zweit auf die Bühne gehen, ne? Im Zweifel würden wir dann singen und Gitarre spielen, hätten dann Drum-Samples im Hintergrund und würden wahrscheinlich Keys ablaufen lassen, die Hintergrundchöre würden irgendwie über, also das wäre quasi eine Karaoke-Veranstaltung, da könnte man sich fragen, ob man die Gitarren überhaupt einstöpseln muss oder ob es nicht einfach reicht zu singen und so ein bisschen à la Modern Talking irgendwie auf der Bühne zu stehen. Und das ist es dann irgendwie auch nicht, ne? Weil, wie gesagt, dann bräuchte man mich auch nicht, ne? Oder auch Kultistar nicht auf der Bühne. Oder man sagt halt, okay, es ist wirklich jetzt eine Performance in einem anderen Sinne und geht dann auch in eine andere Richtung und sagt, das ist jetzt nicht eine Live-Performance, wie es eine Band machen würde, sondern das ist eher so eine kultische Erfahrung, wie vielleicht Batuschka, wobei die ja tatsächlich wahrscheinlich in Teilen live spielen, diese Band, die dann quasi so eine orthodoxe Messe auf die Bühne bringt, was halt auch schon extrem cool ist, ne? Also die sind deswegen ja auch, unter anderem deswegen auch erfolgreich, weil das ist eine Erfahrung, die du erstmal machst, ne? Und wenn du das einmal gesehen hast, dann bleibt sowas auch hängen. Das wäre sicherlich auch hochspannend. Nun sind wir aber halt leider nicht professionelle Musiker und werden auch weiterhin den Großteil unserer Lebenszeit nicht in die Musik stecken können, sondern in andere Dinge. Und ja, da müsste das schon irgendwie ein sehr klares Bild oder ein sehr klares Ziel sein, das wir vor Augen haben. Ähnlich wie wir damals gesagt haben, okay, natürlich können wir uns jetzt wieder zusammensetzen und Musik machen in irgendeinem Proberaum, aber wenn wir uns nicht von vornherein ein Ziel geben, wie zum Beispiel das Veröffentlichen einer CD, dann werden wir auch nicht darauf hinarbeiten. Insofern würde es wahrscheinlich genauso laufen, ne? Dass wir sagen, wir sehen in einem Jahr eine geile Möglichkeit, live zu spielen, irgendwo im Süden Deutschlands und sagen, das ist es jetzt, das ist unser nächstes Ziel und dann würden wir mit aller uns dafür zur Verfügung stehenden Zeit und Energie darauf hinarbeiten, so stelle ich es mir zumindest vor, ne?
Ja, sehr absurd genauso.
Wobei du Batuschka als Beispiel genannt hast. Ich finde, es gibt auch ein sehr gutes anderes Beispiel, wo im Schnittbereich zwischen Black Metal und Industrial und Ambient eindrucksvoll zu zweit beziehungsweise zu dritt in diesem Fall musiziert wurden. Das wäre Mysticum, die auch mit Drumcomputer und mit Samples sehr eindrucksvolle Show präsentiert. Das wäre auch ein interessanter Ansatz aus meiner Sicht.
Ja, also ich glaube, da ist das Letzte auch noch nicht gesagt dazu. Es ist am Ende wirklich so, ja, das taucht immer so als Idee auf, aber Lust hätten wir, denke ich, beide, das kann man so schon festhalten, aber so richtig fehlt uns noch der Drive dahinter, weil jetzt doch eher der Fokus drauf liegt, jetzt eher neue Songs zu schreiben. Ja.
Ich habe das mit anderen Bands erlebt. Mit einer hatten wir das riesiges Glück und haben schnell irgendwie größere Konzerte bekommen. Andere, mit der anderen war es so, dass wir immer vor einer Handvoll Leute gespielt haben. Also sag mal, Kosten und Nutzen, wenn man das so sagen kann, ne? Weil am Ende muss man ja schon auch sich zumindest fragen, lohnt es sich? Ja? Jetzt nicht finanziell, aber ich meine, wenn ich jetzt irgendwie anfangen oder wenn wir jetzt wieder anfangen würden, in Jutzen uns ein Live-Publikum zu erspielen und irgendwie jeden Samstag vor 5 Leuten irgendwie auf die Bühne gehen, aber gleichzeitig das im Hinterkopf haben, worüber wir gesprochen haben, ne? Also dass wenn wir es machen wollen, das auch richtig sein soll und der Kult dann auch als Kult auf die Bühne kommt und so, dann sehe ich da auch irgendwie ein Mismatch, ne? Und dann ist halt die Frage, wer will denn den Kult überhaupt sehen, ne? Also wer kennt den Kult denn eigentlich, ne? Da müssen wir schon auch realistisch sein. Natürlich könnte es sein, dass wir über Kontakte dann beispielsweise in München ein schönes Konzert spielen und dann als Vorband von einer aus diesem Genre stammenden Band vielleicht auf die Bühne gehen. Das wäre dann so ein Zielpunkt, ne? Aber dieses klassische Spiel von Underground-Bands, wir sind im Proberaum und aus dem Proberaum schaffen wir unser Equipment dann rüber in die Live-Location und spielen uns jeden Samstag den Arsch ab. Da habe ich großen Respekt vor. Wie gesagt, das habe ich auch gemacht, aber ich glaube, da ist die Zeit jetzt einfach auch ein Stück weit vorbei dafür, ne? Da gehen wir dann vielleicht einen anderen Weg.
Na gut, es bleibt spannend, ob man euch dann mal auf einer Bühne wird.
Irgendwas wird uns einfallen. Ne?
Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre tatsächlich jetzt nochmal so ein bisschen, ne, dass man sich vielleicht mit einer befreundeten Band für 1-2 Songs auf die Bühne stellt, wo ohnehin schon ein Line-Up dasteht, die Bock drauf haben, dass wir, ne, dass sie quasi Angstkult covern und wir dann mit allem, was in uns steckt, was auch immer das dann sein mag, unterstützend auf die Bühne gehen. Also noch hat niemand angerufen, aber wer weiß, vielleicht nach diesem Podcast.
Genau, meldet euch. Wir haben eben schon ein bisschen über eure Visuals gesprochen. Also wenn man sich euer Video zur Schleichfahrt anschaut, da sind viele, ich sag mal, Militär-Visuals drin, also U-Boote sind wir schon drauf gekommen. Und als eine Band mit diesen Visuals, die auch teilweise deutsche Texte hat, drängt sich so ein bisschen eine Frage auf, die auch mein Kollege Kai von Time for Metal dir schon mal gestellt hat. Wie grenzt ihr euch vom Rechtsextremismus ab? Oder wie steht ihr dazu, dass man euch relativ schnell in so eine Ecke packen könnte, wenn man jetzt nur euren Namen und diese Visuals kennt?
Also bislang wurde uns nur vorgeworfen, dass unser Akzent, also unser deutscher Akzent, zu vordergründig ist, aber dafür dann nicht gut genug gemacht ist. Also da können wir vielleicht auch mal aufklären. Also wir sprechen einfach so Englisch. Besser wird's nicht. Also vielleicht in ein, zwei Jahren, aber das ist leider der Status quo gerade. Was das Thema Rechtsextremismus angeht oder ja vielleicht auch Deutschtümelei oder so, wie auch immer man das nennen möchte. Ne? Also die Szene hat sich da natürlich ein Stück weit in den letzten 20, 30 Jahren gerade in Deutschland in eine ganz gefährliche Richtung entwickelt. Und ich glaube, man muss da immer sehr aufmerksam sein, was passiert, auch unter den Motorhauben. Ich würde sagen, wenn man den Text aufmerksam liest von Schleichfahrt oder auch weniger aufmerksam, wird man schnell merken, dass das keine Deutschtümelei ist, sondern es handelt natürlich ein Stück weit von den Erfahrungen der U-Boot-Besatzungen und da geht es um die Angst der Menschen, ne? In so einem Metallsack eingesperrt zu sein, und es geht nicht ja um irgendeine, wie sagt man denn, Verehrung dieser Situation oder sowas. Also ich glaube, wir haben da ja auch eine Rezension dazu bekommen, auch von powermetal.de, von Stefan, der ist in der Gruppentherapie zu lesen und der sagt, das ist einfach so ein drückender und fieser Song. Ich glaube, also wenn man das einfach im Gesamtspiel auf sich wirken lässt, dann mit diesen Bildern, ne, wo ja auch Schiffe einfach explodieren und zerstört werden. Auf diesen Schiffen sind immer Besatzungen von 300, 400 Mann oder so. Also keine Ahnung, ich bin da jetzt kein Experte, aber ich bin sicher im dreistelligen Bereich. Ne, da fällt es mir sehr schwer, Anhaltspunkte zu sehen, wie man das irgendwie gut finden kann, ne, oder cool finden kann. Und das würde auch irgendwie dem ganzen Grundkonzept von Angst und Angstkult widersprechen. Ich finde es gut, wenn man sich diese Fragen stellt, weil es in der Szene da einfach komische und falsche Entwicklungen gab. Und ich finde es auch gut, wenn die Frage an uns gestellt wird, so wie jetzt. Und dann versuchen wir natürlich auch in der Hinsicht aufzuklären. Tatsächlich ist es so, dass wir aber bislang jetzt, Kai hat das ja ein bisschen anders formuliert, aber so direkt gar nicht auf das Thema angesprochen wurden. Also vielleicht ist der Triggerpoint gar nicht so direkt, wie man es im ersten Moment möglicherweise meinen könnte.
Ja, und das ist ja, also was auf diesen U-Booten gerade in so einer Situation ist, ist ja wirklich Todesangst, also die schlimmste Angst, die man tatsächlich haben kann. Das ist ja was für uns in unserer modernen Welt überhaupt nicht greifbar ist.
Also ich denke, dass gerade ein U-Boot eben eine vielschichtige Angst in vielerlei Hinsichten ist. Du hast dieses klaustrophobische Erlebnis mit dieser Einengung, die du bist. Du bist an einem Ort, wo du eigentlich nicht sein solltest, nämlich weit unter Wasser. Und dann eben diese Todesangst, die in einer kriegerischen Situation dann immer noch on top dazukommt. Also von dem her, glaube ich, ist das Thema für den Angstkult ein sehr, sehr gutes. Ich tue mir allerdings tatsächlich schwer, da jetzt auch in irgendeine Art verherrlichende Interpretation irgendwie rauszuziehen. Auch weder aus dem Video noch aus dem Text, muss ich ehrlich sagen. Also das war auch sicher nicht die Intention dahinter.
Und die Videoschnipsel tatsächlich, das ist vielleicht auch eine wichtige Information, ne? Die stammen alle aus dem US-Archiv, also dem Archiv der US-Marine. Das heißt, es sind auch keine Aufnahmen von deutschen U-Booten, der Reichsmarine oder was auch immer dabei, sondern es sind tatsächlich, wie gesagt, Aufnahmen von der US-Marine und auch, ich glaube, aus den 50ern oder 60er Jahren.
Also wir haben auch explizit darauf geachtet, dass da keine, wie auch immer gearteten, besonders eben deutschen Hoheitszeichen dann irgendwo auf irgendeinem dieser Dinge auftauchen, um da wirklich auch jeden Verdacht vorherzugehen. Und ich denke, wir können uns da auch sehr, sehr klar positionieren, dass der Angstkult einfach schlicht auch keine politische Band in irgendeiner Form ist oder auch keiner politischen Agenda an dieser Stelle folgt. Für meine Begriffe ist es so, dass immer dann, wenn zu viel Politik in die Kunst kommt, die Gefahr besteht, dass sie zur Propaganda verkommt, und der Angstkult ist sicher keine Propaganda.
Außer für die Angst.
Außer für die Angst, aber eben keine politische Propaganda wegen mir. Genau. Diese Ergänzung noch dazu.
Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort auf die Frage. Kommen wir zu eurem Debüt zu Follow and Obey. Das erschien im März diesen Jahres, also März 2021, und ist bei uns bei powermetal.de auch so ein bisschen mit den Kultwochen gefeiert worden. Also wir hatten natürlich die Rezension von Rüdiger und wir haben auch die Gruppentherapie gehabt, die ihr gerade schon angesprochen habt. Wer sich das jetzt durchlesen möchte, das findet ihr auf powermetal.de und ich packe es auch noch in die Shownotes von diesem Podcast. Das heißt, ihr könnt euch dann da einfach hinklicken. In der Gruppentherapie habt ihr durchweg sehr gute Noten gekriegt. Und in der Review, Rüdiger, ich glaube, 9 Punkte hattest du gegeben, ne? Also 9 von 10.
Genau.
Was habt ihr denn sonst noch für Feedback bekommen?
Das war natürlich ein harter Schlag, dass es kein 10 von 10 Punkte-Review war. Das muss man an der Stelle natürlich sagen. Und deswegen ist der Mitgliedsantrag noch on hold. Nein, also das Feedback insbesondere von powermetal.de und den Leuten, die dort schreiben, war phänomenal. Also jeder, der sich so ein bisschen mit dem Magazin auseinandersetzt und weiß, wer da bei dieser Gruppentherapie mitgeschrieben hat und auch mit Rüdiger, der ja auch eine umfassende Rezension dazu geschrieben hat, sieht ja auch, mit welchem musikalischen Hintergrund die Leute da auch reingegangen sind. Das war eigentlich das, was mich persönlich einfach weggeblasen hat. Also ich war da wirklich sprachlos, als ich auch diesen ganzen Prozess nochmal Revue passieren habe lassen und gesehen habe, wie viele Leute da eigentlich auch Anknüpfungspunkte finden zu der Musik. Und jetzt müssen wir vielleicht doch nochmal ausholen, Kultistar an der Stelle. Denn als wir uns damals zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, lass es uns angehen, ernsthaft angehen und eine CD machen, haben wir gesagt, unser Ziel ist, ein Album zu schreiben und zu veröffentlichen. Und das ist wirklich kein Understatement, sondern es ist exakt so, wie ich sage, dass wir uns in die eigene Sammlung stellen, auf dass wir stolz sind und dass wir ab und zu mal rausziehen, um es zu hören, einfach weil es unser Stück Musik ist, ne? Auch so ein Stück weit als Zusammenführung der verschiedenen Lebenswege, die wir hatten, auch als jetzt musikalische Krönung, nenne ich es jetzt mal, unserer Freundschaft. Das war unser Ziel, ne? Und wenn du das jetzt in Bezug setzt auf das Feedback, dann, glaube ich, kann man ein Stück weit nachvollziehen, mit welcher Überraschung wir da, als wir die Zeilen dann gelesen haben, auch vor dem Rechner oder was auch immer saßen, und festgestellt haben, krass, also das, was wir da gemacht haben, gefällt auch anderen Menschen und die hören das auch gerne. Und das ist nicht nur jemand mit Black-Metal-Hintergrund oder mit irgendwie so einem leicht abgetretenen, keine Ahnung was, Rock'n'Roll-Hintergrund, sondern das sind ganz verschiedene Menschen, die da verschiedene Dinge raushören. Und das war einfach krass. Und auch außerhalb von powermetal.de haben wir sehr positives Feedback bekommen. Leute haben sich intensiv mit der Musik beschäftigt und uns da ja auch natürlich völlig berechtigte kritische Punkte genannt, aber im Großen und Ganzen einfach gab es sehr, sehr positives Feedback. Und das ist irgendwie absoluter Wahnsinn. Auch wenn ich jetzt drüber spreche, kann ich es immer noch nicht so richtig glauben, ne?
Ja, da kann ich mich ziemlich anschließen. Das war wirklich so am Ende, wir haben ja wirklich der erste Song, den wir zusammen gemacht haben, das war zumindest noch am Ansatz irgendwie purer Black Metal, zumindest so dieser allererste Demo-Status, den wir dann nach dem ersten Abend irgendwie in der Hand hatten. Aber es war vollkommen unbeabsichtigt, wie wir uns da auch davon irgendwie entfernt haben und was da irgendwie am Ende rausgekommen ist, haben wir da, glaube ich, Mitte 2019 nicht erahnen können, wie das am Schluss klingen wird. Also ich war selber überrascht, wie das Ergebnis dann auch in der Gesamtsumme geklungen hat und das Feedback war wirklich überwältigend, das kann man wirklich nicht anders sagen. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es da, ich hatte so die Vermutung, dass das so eine Nische für so Leute, die irgendwie auf ziemlich abgedrehten Kram irgendwie stehen, die irgendwie für die schon irgendwie appealing sein könnte, aber am Ende das dann solche dann wirklich auch überraschend positiven Reviews da entstehen, hat mich sehr überrascht, sehr gefreut und ja auch schon ein Stück weit auch stolz gemacht, muss ich sagen.
Ja. Die Wertung ist ja auch immer das, was man so nach vorne trägt, ne? Aber am Ende des Tages, wenn jemand sich einfach Zeit nimmt für deine Musik und sich da also reinhört, ne, dann auch Lust darauf hat, seine Gedanken dazu zu formulieren und ausführlich zu formulieren, nach Analogien zu suchen, Interpretationsansätze mit einzubringen und so weiter. Das ist, ja, das ist einfach so viel wert, ja, weil es zeigt, dass du etwas geschaffen hast, was zumindest, wenn es dann sogar auch noch positiv ist, einer anderen oder auch mehreren anderen Personen in der Zeit irgendwie etwas gegeben hat, wo sie sich reinfallen lassen können, wo sie abgehen können, wo sie vielleicht auch Elemente scheiße finden und sich dran reiben können. Das gehört ja genauso auch zu Musik, ne? Wann ist man schon mal wirklich restlos begeistert von einem Album? Oft ist es ja dann auch, hat man so Hooks, wo man sagt, mega geil, und dann gibt es Dinge, die einen nerven. Aber allein sich sozusagen so intensiv damit zu beschäftigen, ist toll. Und man darf auch an der Stelle nicht vergessen, dass das auch dazu geführt hat, dass wir ja auch weit außerhalb unseres Bekanntenkreises oder unseres Einzugsgebiets Musik verkauft haben, sogar bis nach Japan, was uns dann völlig weggeflasht hat, ne? Dass die Bestellung aus Japan kam. Dazu übrigens eine kurze Anekdote. Als wir diese Bestellung bekommen haben aus Japan, von einer Black-Metal-Hörerin, wie sich dann herausstellte, haben wir gedacht, okay, wir sind jetzt mega höflich und lassen den Text von einer Bekannten ins Japanisch übersetzen, weil sie japanische Übersetzerin ist, und haben uns da tatsächlich richtig Mühe gegeben, cool, unseren vorformulierten Text dann auch per E-Mail rauszuschicken und so auf Japanisch und so weiter und so fort. Und da kam erstmal nichts, haben wir uns gedacht, okay, scheiße, welche Höflichkeitsformen haben wir jetzt verletzt? Hoffentlich nichts Bösartiges und hoffentlich storniert sie die Bestellung nicht. Und dann am Ende kam dann ein paar Tage später ihre Antwort auf Deutsch, weil sie nämlich tatsächlich Deutsch studiert oder was auch immer in Japan. Und so hatten wir dann noch eine kurze, nette Konversation auf Deutsch. Also das ist der absolute Wahnsinn. Und so sehr wir uns mit dem Thema Angst und dem Wahn und so weiter beschäftigen, so sehr ist es natürlich auch einfach dann in dem Moment eine erdende Komponente, wenn du merkst, du bist anschlussfähig und deine Musik begeistert Menschen.
Das ist jetzt schon fast das Stichwort, mit dem ich an Rüdiger übergebe, der ja, wie ich schon gesagt habe, die Rezension geschrieben hat. Von mir aber noch die Frage, wie liefen denn die Arbeiten an dem Album ab? Denn März 2021 ist es erschienen. Das ist ja dann schon so eine Art Pandemie-Album, würde ich mal sagen, oder?
Ja gut, wir haben uns im Juni 2019 begonnen zusammenzuarbeiten. Da war ich auch beruflich mehrere Tage die Woche in München. Das heißt, da haben wir eigentlich in jeder dieser Wochen versucht, irgendwie uns zu treffen, um da an einem Abend dann irgendwie Musik zusammen zu machen. Dann waren wir im Dezember, glaube ich, 2019 nochmal für ein Wochenende zusammen. Also da war ja die Welt noch, wenn man so will, in Ordnung oder zumindest noch nicht ganz so verrückt, wie es jetzt heute ist. Und waren dann an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja, jetzt haben wir 5 Songs beieinander, damit können wir jetzt ins Studio gehen, und haben dann eben dann auch den Studiotermin gebucht, der sich dann aber eben pandemiebedingt dann auch von ursprünglich, glaube ich, auch März 20 auf Ende Mai 20 verschoben hat. Und ja, dann hatten wir irgendwie dann nach dem einen oder anderen Loop, wo wir uns natürlich dann auch vorher nicht mehr so richtig treffen konnten, dann zwar die Musik fertig, und dann war eher dieser Punkt zu sagen, ja, puh, jetzt brauchen wir noch ein Cover und all diesen Kram. Und das hat sich dann noch ziemlich lange hingezogen, weil wir eben da auch teilweise auch sehr asynchron an dem Thema nur arbeiten konnten und dann noch ein paar persönliche Themen reinkamen, die dann auch nochmal ein extra Delay irgendwo reingebracht haben. Von dem her ist die Verzögerung sicher pandemiebedingt. Das Album an sich ist aber, also zumindest die hauptsächlichen kreativen Prozesse vor der Pandemie entstanden.
Und ich meine, grundsätzlich ist es natürlich so, es ist ja auch der Wahnsinn, was mittlerweile alles digital geht, gezwungenermaßen natürlich ein Stück weit auch. Aber nachdem wir vor Ort aufgenommen haben bei Michael Kraxenberger im Sick of Sound Studio in München, haben wir dann die ganze Postproduktion letztendlich gemeinsam mit ihm im Nachhinein digital gemacht. Also natürlich hat er den Großteil der Arbeit gemacht, aber auch die Review-Prozesse sozusagen dazwischen, wenn man einfach sich zusammenschaltet und so, das kannst du sogar synchron machen mittlerweile, ohne dass du an einem Rechner sitzt und du siehst sozusagen, was er tut. Also die Programme sind da auch gestreamlined. Also ich spreche jetzt nicht von Screensharing, sondern das ist halt einfach, das Programm funktioniert dann so, dass du wirklich live im Prinzip einen Live-Schnitt machst. Also du machst einen Schnitt live und alle können sich beteiligen und du hörst gleich das Ergebnis und so. Also so, als würden wir halt dann zusammensitzen im Studio und an den Reglern spielen. Und irgendwie ist es auch ganz geil, weil ganz ehrlich, also jeder, der schon mal im Studio war, weiß, das hat am Anfang so eine Aura und dann ist es aber irgendwann auch irgendwie meistens ja gar kein so großer Raum, schwitzig, stinkt nach Bier, also eigentlich das, woraus Metal gemacht ist, aber wenn man zu Hause sitzt und dann gemeinsam an dem Ding arbeitet, ist auch nicht so schlecht. Und gerade was das Album und die Gestaltung, also der Holzbox angeht, weil keine Ahnung, wer das jetzt von den Hörern und Hörerinnen gerade auch vor Augen hat, aber wir haben so ein Holzschuber-Design sozusagen, der dann auch mit einer Lasergravur veröffentlicht wurde, und darin steckt dann auch das Digipack. Also das Ding ist auch limitiert auf 100 Stück. Es sind auch gar nicht mehr so viele da tatsächlich. Es wurde schon auch gekauft von den Leuten, was ja auch irgendwie cool ist, weil es auch ein schönes Sammlerstück ist. Jedenfalls, also bis wir da auch zufrieden waren, hat es auch Zeit gedauert, ne? Bis das Design gepasst hat, bis wir dann auch mit diesem fränkischen Holzhersteller dann eine gute Lösung gefunden haben, wie das aussehen kann und so weiter und so fort. Weil auch hier, ich erinnere gerne nochmal daran, unser Ziel war, etwas zu produzieren, was wir gerne in unsere Sammlung stellen wollen, worauf wir stolz sind und was als Special oder Limited Edition dann auch wirklich neben anderen Limited Editions ein gutes Bild macht. Sowas dauert einfach, ne, wenn das nicht dein Vollzeitjob ist. Und jetzt sind wir nun auch keine Design-Experten und also haben auch hier viel lernen müssen und verstehen müssen, wie sowas funktioniert, bis dann all das so an dem Punkt war, wo wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir es aber auch mal in den Druck geben, weil es ist geil, so wie es ist, und wir können damit sehr zufrieden sein, verging halt auch nochmal ein Stück Zeit. Ob es schneller gegangen wäre ohne die Pandemie, weiß ich gar nicht mal.
Rüdiger, ich spiele den Ball jetzt mal zu dir. Mhm. Ich würde sagen, wir sprechen nochmal ein bisschen mehr inhaltlich über Follow and Obey. Oder ihr und ich höre zu.
Kultistar, du hast vorher gesagt, dass das Konzept sich in erster Linie dem alltäglichen Wahnsinn widmet, der lyrisch und musikalisch besungen werden soll. Welche Facetten dieses Wahnsinns findet sich denn in den einzelnen Songs, die ja wie 5 Kapitel sind und sich kreisförmig darstellen irgendwie als Einheit?
Das Kreisförmige ist auch was wir tatsächlich auch in der Innengestaltung aufgenommen haben. Ich denke, dass es variiert. Wir haben einmal so Bilder der Angst, wenn man so will, die Dinge, die Menschen Angst machen, die wir da irgendwie adressieren. Genauso wie einfach so Landschaftsbeschreibungen am Ende des Tages, die wahrscheinlich auch in einem guten Horrorfilm irgendwie sich ganz gut finden könnten, die Einsamkeit, Verzweiflung, Angst und Tod symbolisieren. Manches davon ist sicher offensichtlicher als anderes. Deutlich klarer ist eben, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, die verschiedenen Emotionsbäder, wenn man so will, die in Schleichfahrt eben da sind. Erst vielleicht der Hype, der aus dem gelungenen Abschuss irgendwie entsteht, und dann im gleichen Moment dann die lebensbedrohliche und möglicherweise dann eben auch tödliche Gegenschlag, der einfach die Wechselbäder der Gefühle, wenn man so will, dann zum Ausdruck bringt. Und ja, ich denke, das sind manchmal alltägliche, manchmal nicht so alltägliche Ängste. Angst ist ja auch, haben wir vorher schon kurz auch drüber gesprochen, insgesamt ein eher sehr, sehr vielschichtiges Thema. Es gibt ja am Ende immer irgendwie auch Ängste, die andere nicht nachvollziehen können. Wenn jemand sagt, oh mein Gott, hier ist eine Spinne, ich lauf schreiend davon, ist das jetzt irgendwie einfach ein Akt der Angst, der jetzt vielleicht keine, objektiv betrachtet, keine lebensbedrohliche oder sonstige bedrohliche Situation darstellt, aber auf der anderen Seite eben für die Person eben schon. Und ich finde, das ist ein total spannender Aspekt, dass Angst sowohl was kollektiv Gefühltes als auch was sehr, sehr Individuelles ist an der Stelle.
Wenn man den Opener nimmt, der Opener, der beginnt mit einer abgeschossenen Patrone und einem recht manisch-hysterischen gesprochenen Intro über den Kult, bevor das Ganze dann in industriell-mechanisches Drive mündet. Welchen Weg gehen wir hier in dem Song? Wohin gehen wir da?
Na, im Prinzip ist Cult of Fear eigentlich die, wenn du so willst, die Bandhymne oder der Kristallisationspunkt des Kults. Es wird beschrieben, was ihn ausmacht oder wo du da Anknüpfungspunkte siehst. Und dieser Schuss am Anfang, tja, ich denke, das wäre jetzt eher interessant zu hören, was der oder die HörerInnen da raushören in dem Moment. Wir haben sicherlich ein Bild davon, was in unserer Vorstellung stattgefunden hat, aber ich glaube, es wäre jetzt irgendwie zu einfach, das runterzubrechen. Ne? Am Ende, wenn man das, wie Kultistar schon gesagt hat, in Verbindung setzt mit dem letzten Song, wo der heißt ja auch Join the Cult, und es wird recht eindrücklich nachgefordert oder eingefordert, dass die Leute dem Kult beitreten, ihm folgen, sich ihm unterwerfen. Und dann beginnt sozusagen, wenn man das im Loop hält, nach den 24 oder 25 Minuten das Album von vorne, ist man vielleicht im Kult oder hat sich durch eine Handlung in den Kult hineinbegeben oder wer weiß, also wie dieser Kult dann auch anzusetzen ist, ob im Leben oder im Tod, wer weiß das schon, ja.
Jedes Ende kann auch ein Anfang sein im Endeffekt und dann.
Genau, und es überdeckt einfach alles, ne?
Wir arbeiten ja insgesamt viel mit diesem Kreissymbol, ne? Das haben wir ja auch im Logo sehr, sehr massiv. Ich denke schon, dass so dieses gesamte Kreislaufthema da durchaus auch ganz gut zusammenpasst. Ja? Und Tod und Geburt sind ja auch so ganz klassische, wenn man so will, Kreisläufe, die immer und immer wieder irgendwo erscheinen.
Und warum soll der Kult nicht auch einfach mit dem Tod beginnen? Das ist ja auch mal ein ganz interessanter Ansatzpunkt.
Das war gerade ein Gedanke, den ich gehabt habe, ja, genau, dass eben die Geburt das Ende ist und der Tod der Beginn bei diesem Aufbau.
Ja.
Ja.
Ich glaube, wir haben auch tatsächlich unterschiedliche Bilder vor Augen.
Ich denke gerade an Benjamin Button.
Ja.
Ja. Oder Memento, ne? Also es gibt ja in der Kunst oft solche in sich verkehrte Bilder oder Entwicklungen, die auch Interesse auslösen, weil sie eben nicht gewohnt sind.
Du hast auch die musikalische Komponente angesprochen, Kultisch B, bei den Einflüssen oder den Elementen, die sich im ersten Song in der Bandhymne widerspiegeln. Sie fasst die verschiedenen Einflüsse, die ihr als Musiker habt, ganz gut zusammen, finde ich.
Ich denke auch, dass in Cult of Fear viel zusammenkommt von dem, was wir vorhin angesprochen haben. Wir starten irgendwie mit so einem Mid-Tempo Black Metal und ich denke, wenn die Leute das erste Mal hören, werden sie auch verstehen, warum irgendwie die Connection zu Black Metal da ist. Und dann geht es aber in irgend so ein 80er-Lied, also 80er Heavy Metal Lied, nicht 80er Dance, sorry Pia, Lied. Und wir kommen dann in einen choralen Refrain und danach kommt nochmal irgendwie so eine Break. Also es passiert ja relativ viel. Ich denke, dass es insgesamt aber relativ homogen ist. Also es ist heterogen, was die Zusammenstellung der Stile angeht, die man da raushören kann. Aber es ist irgendwie ein homogenes Gesamthörerlebnis. Und dann kommen wir in dem zweiten Teil des Songs nochmal, geht es nochmal eine Ebene wahnsinniger. Und es startet dann mit so einem Blastbeat, wo wir dann wirklich jetzt nochmal ganz tief in die Black-Metal-Kiste greifen, weil es einfach total viel Sinn ergibt. Ne? Also irgendwo Manie und Steigerung der Angst lassen sich so musikalisch natürlich auch gut aufgreifen. Und ich finde, ein Blastbeat ist, also das ist jetzt, kommen wir mal zu den Hörgewohnheiten der Menschen und wie unterschiedlich die sein können. Für viele, die Metal nicht hören, ist ein Blastbeat natürlich etwas, was völlig verrückt ist, was eher klingt wie ein Maschinengewehr oder so, also was man nicht hören möchte. Und Leute, die Metal hören, können das gleichermaßen als energetisierend wahrnehmen oder auch als beruhigend. Das kann man ja vielleicht auch aus seinen eigenen Hörgewohnheiten heraus ableiten, wie man dazu steht. Aber ich kenne mich und andere, die ja in dieser Gleichförmigkeit eines Blastbeats auch eine gewisse Ruhe empfinden. Das ist eigentlich völlig verrückt, ne? Aber durch die Gewöhnung an diese Musik entsteht halt mehr als nur dieser erste Schockmoment, ne? Und jetzt sind wir auch wieder irgendwie bei der Angst und wie man mit Angst umgeht und sie auch annimmt oder auch nicht annimmt. Und man kann es jetzt natürlich auf vielen Ebenen philosophieren. Ich glaube einfach, dass wir an der Stelle ein geiles Riff hatten, das total gut zu diesem Song gepasst hat und zu der Energie. Und im Studio ist überhaupt auch erst dieser Blastbeat entstanden in der Zusammenarbeit mit Michael Kraxenberger, der gesagt hat, hey Jungs, irgendwie, da muss noch was kommen. Ihr seid da auf so einem Energielevel, da muss noch was hinterhergeschoben werden. Lasst uns doch mal gucken, was man daraus machen kann. Und dann haben wir gesagt, ja, wir hatten auch schon die Vorstellung, dass es da nochmal irgendwie eine Runde schneller wird und so. Und dann hast du diesen triolischen Blastbeat und der greift nochmal die Geschwindigkeit eben in einer ganz anderen Form auf und gibt dem Kult nochmal ein eigenes Drehmoment, unterbrochen von so einem kurzen Break, wo wir ja auch mit den Stimmen spielen und versuchen da auch so ein bisschen die Räume zu öffnen, die Emotionen auch, also einfach auch ein bisschen mit den Emotionen der Hörer zu spielen. Und dann kommt am Schluss nochmal der Refrain und es endet dann in irgendwie so einem runtergebrochenen, debilen Teil, der dann diesen Song beendet. Und irgendwie bis am Ende, also wenn man sich dem wirklich hingibt, glaube ich, ist es eine ganz coole Achterbahnfahrt, würde ich jetzt mal sagen, durch den Kult und all das, was der Kult so mitbringt.
Dadurch, dass in der Mitte dieses mechanoide Mantra entsteht und am Anfang und am Schluss dann eben Kontrapunkte sind, die dann wieder rausreißen aus diesem Mantra, ist das ein relativ intensiver Anfang, würde ich sagen. Ja. Es geht dann weiter mit Collector of Souls. Das hat aus meiner Sicht einen deutlich anderen Ansatz. Das ist für mich musikalisch näher am traditionellen Heavy Metal. Es hat einen etwas straighterer Flow, der eher vielleicht jemand abholt, der zum ersten Mal mit dieser Art von Musik und mit eurer Band natürlich in Kontakt kommt. Seht ihr das auch so?
Ja.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich denke, Collector of Souls hat da weniger so einen Stilmix, wie es bei anderen Themen ist. Das ist auch nichts, was wir erzwingen an der Stelle. Ja? Wenn wir sagen, hier, da passt jetzt irgendwie ein guter, da muss jetzt eine Hammond-Orgel dazu, damit das nach 70er Jahre klingt, dann wird die da sein. Aber es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, wir haben noch keine 7 Sekunden Hammond-Orgel in diesem Song, also muss da jetzt noch irgendwie eine dazu. Ja? Das wäre irgendwie auch so ein Reißbrett-Blödsinn, auf den wir, glaube ich, da an der Stelle einfach auch keinen Bock haben. Und der auch zu keinem nicht zu dem Ergebnis führen würde. Ich denke auch, Collector of Souls ist ein Ding, sehr straight, glaube ich auch eine Nummer, die einen mega Ohrwurm-Charakter in sich hat. Dazu die Anekdote, dass ich das offensichtlich beim Schlaf gesungen habe und damit meine Frau geweckt habe. Ich habe keinen Grund, an Ihrer Aussage an der Stelle zu zweifeln. Das war wirklich ein bisschen schräg. Aber nee, ich denke schon, es ist eine straighte Nummer, die einfach wirklich ja, viel Energie hat und aber auch über die Länge, die sie hat, dann auch viel Atmosphäre aufbauen kann, die dann einfach auch zu den Lyrics und zu dem Bild, was da gemalt wird, passt.
In der Gruppentherapie ist tatsächlich so, dass der Holk von powermetal.de das auch als den Headbanger auf der EP beschrieben hat. Also mich persönlich kickt das Strophenriff einfach extrem. Das ist auch einer der Momente, wo ich mir denke, das würde ich sehr gerne mal live spielen und einfach gucken, wie die Leute darauf reagieren, die den Song noch nicht kennen. Ich stelle mir da an der Stelle auch vor, wie cool es eigentlich sein muss. Also jetzt sind wir weit weg vom Understatement, ist mir schon auch klar. Aber wie cool es eigentlich sein muss, wenn du live so einen Genre-Mix auf die Bühne bringst. Ne? Also theoretisch könntest du auf dem Headbangers Open Air genauso wie auf dem Partisan spielen. Und wirst hoffentlich, wenn die Leute das grundsätzlich jetzt cool finden, immer Leute haben, die da Ansatzpunkte finden, wo sie drauf abgehen, wo sie diese geil finden oder wo sie halt dann vielleicht auch kollektiv zum Bier holen gehen. Das möchte ich auch nicht ausschließen.
Über Schleichfahrt haben wir ja jetzt schon relativ viel vorher gesprochen, über die Thematik, über die Konnotationen, die manche sehen oder nicht sehen. Ich finde, dass vor allem sehr gelungen ist, wie die Beklemmtheit der Situation, wie man sich das vorstellt, als jemand, der es nicht erlebt hat, von so einer U-Boot-Besatzung rüberkommt. Also gerade, das verstärkt dann auch ja durch solche Samples, so industrial-mäßige Samples, wie das Echolot-Ping, das man dann hört. Der Sound ist auch anders, die Produktionsweise der Gitarre, das klingt für mich etwas anders wie auf die anderen Songs. Habt ihr da Referenzen oder wie seid ihr auf dieses Klangbild gekommen von dem Song?
Das war tatsächlich einer der letzten Songs, die wir geschrieben haben, wenn ich mich recht entsinne. Und das ging relativ schnell sogar, weil der Song hat sich ab einem gewissen Zeitpunkt einfach aufgedrängt. Also wir standen mal zusammen ohne Bier, um da vielleicht auch mal ein bisschen dem Klischee entgegenzustreben, in der Küche und haben gesagt, und haben da diesen Refrain, also jetzt mal nur textlich aufgemacht, dass wir gesagt haben, Schleichfahrt, Silent Hunter, Silent Death, Silent Hunter, Schleichfahrt. Als das im Raum stand, war irgendwie klar, dass wir daraus einen Song machen wollen. Und das war sogar, glaube ich, noch bevor es den Angstkult überhaupt gab, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir haben es nicht genug aufgeschrieben, aber der hat sich wirklich von selber geschrieben am Ende, ja.
Und dann haben wir letztendlich diesen von dem Refrain ausgehend mit dem Song geschrieben und es war auch irgendwie klar, dass das etwas irgendwie so im Takt der Motoren mit einem dumpfen Sound sein muss, um ja ein Stück weit diese Energie rüber zu bekommen oder auch diese Emotionen, über die wir, ja, wie ihr sagt, schon deutlich gesprochen habt. Und irgendwie hatte ich bei der Liedmelodie halt immer dieses das Boot-Soundtrack im Hinterkopf, aber wollte es eben nicht nachspielen, das war mir zu einfach, sondern wollte es eher auf eine Black-Metal-Variante runterbrechen. Und ja, für mich ist Schleichfahrt einfach so die Metal-Übersetzung von das Boot, ohne den Track dabei zu covern. Und Michael Kraxenberger, als wir ihm dann die Spuren gegeben haben, hat das vielleicht sogar noch besser verstanden als wir, was den Song ausmacht, und hat dann durch die Produktion eben irgendwie nochmal das i-Tüpfelchen draufgesetzt. Und du kannst ja wahnsinnig viel machen durch Kompressoren und so weiter und so fort, um den Sound noch dichter zu machen. Und dann ist das eben entstanden. Also, und ich glaube, es ist mit Sicherheit unser kompaktester Song in jeder Hinsicht. Ja, ich höre den unheimlich gerne, weil er eben so dicht ist und man, wenn man da Lust drauf hat, sich auf diese Atmosphäre einlassen kann oder eben auch einfach nur akzeptieren kann, dass es so ein Industrial Rocker ist, der ihn halt vielleicht ein Stück weit auch mitreißt.
Dann kommen wir zu Images of Vanity. Hat für mich einen ganz anderen Ansatz als Schleichfahrt. Ist einer von euch Wagnerianer, um das jetzt mal so ganz direkt zu fragen?
Die Stelle ist mir auch so aufgefallen in deiner Review.
Ich lebe nicht durch Zufall im Landkreis Bayreuth. Ich war vor 3 Jahren tatsächlich beim Parsifal bei den Festspielen und höre schon sehr, sehr lange Wagner. Ja.
Kommt auf die lange Liste der Einflüsse.
Ja, weiß ja nicht, wie direkt, ja, aber habe große Freude dran. Ja. Ich höre seit, weiß ich nicht, 25 Jahren mich für Wagner-Opern in fast jeder Form begeistern. Ja.
Dann kommt es sicher nicht von ungefähr, dass hier so gewisse Dramatik, so walkürenartige Dramatik durch die Blechbläser-Sounds impliziert wird, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da an jeder Stelle so zielgerichtet da vorgegangen sind. Tut mir da jetzt auch ein bisschen schwer, das zu sehr auseinander zu pflücken an der Stelle, weil wir haben vieles ausprobiert und da ist vieles war gut, manches einfach nicht. Und am Schluss ist irgendwie das Bild oder der Sound entstanden, der dann irgendwie das getroffen hat. Ja. Also rückblickend kann ich die Wagner-Assoziation verstehen. Ich glaube nicht, dass es in dem Moment ein bewusster Lied irgendwie war.
Ich glaube, was halt mit reinkommt, ist an der Stelle irgendwie, der Text ist ja ein sehr fragiles Stück. Ne? Also es geht um Herbst, es geht um den Zerfall, vieles, was damit zusammenhängt. Und als wir angefangen haben, den Song zu schreiben, entstand daraus aber irgendwie so ein epischer Song. Ne? Und diese Epik gleichzeitig mit diesem schleppenden Doom-Aspekt ist, glaube ich, das, wo du, Rüdiger, diesen Wagner auch raushörst. Natürlich gibt es dann musikalische Elemente, um das zu unterstreichen. Also wir haben mit Chören gearbeitet, wir haben mit Trompeten gearbeitet und am Ende sind da aber immer noch Gitarren, ja, und auch Riffs im Hintergrund, die aber dann in dieser Kombination irgendwie so diesen epischen Approach, diesen doomigen Approach unterstreichen. Und was wir im Studio gemacht haben, war einfach, da haben wir auch viel rumprobiert, was den Gesang angeht. Irgendwann haben wir festgestellt, wir brauchen jetzt was ganz anderes und haben dann angefangen, eben diese Chöre nochmal neu zu denken, auch für die Strophen. Und viel von dem, wie Images of Vanity jetzt klingt, ist eigentlich auch im Studio entstanden. Und ganz geil fanden wir dann irgendwann auch diesen Kontrast zwischen den Chören, die tatsächlich in dem Fall Kultist H. alleine eingesungen hat, die eine unheimliche Fläche aufmachen. Und auf der anderen Seite halt dann die etwas extremeren oder geschrieneren, irgendwie so in den Nebel hineingeschrienen Vocals, die ich dann eingesungen habe. Und das war so ein Aha-Effekt, weil das war im Prinzip auch so wie das andere i-Tüpfelchen bei Schleichfahrt. Auch hier der Moment, wo wir festgestellt haben, okay, jetzt ist es eigentlich der Song, den wir uns vorgestellt haben. Auch atmosphärisch einfach sehr spannend in diesem Kontrast und in der Epik und Langsamkeit, dass wir dann am Ende sehr zufrieden waren eigentlich, was dabei rausgekommen ist.
Was dadurch dazu kommt, ist, das war ja der zweite Song, den wir überhaupt zusammen geschrieben haben, wenn ich mich recht entsinne, der schon irgendwie da schon in einer relativ frühen Phase irgendwie den Angstkult auf eine völlig andere Bahn geschoben hat, als wir ursprünglich gedacht haben, dass er gehen würde. Also von dem her hat er uns da, glaube ich, an zwei verschiedenen Zeitpunkten unserer dann doch noch jungen Bandgeschichte dann irgendwie auch nochmal auf eine neue Spur irgendwo gebracht. Zum einen da, wo er entstanden ist und zum anderen dann eben im Studio, wo wir eigentlich eine klare Vorstellung hatten, dass die Vorproduktion, die wir hatten, eigentlich ganz geil ist und das, wie es heute klingt, nichts mehr damit zu tun hat am Ende des Tages oder zumindest sehr, sehr stark differiert. Und das war schon ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Und ich denke, da bleiben wir sicher auch noch sehr massiv insgesamt im Fluss sein.
Die EP endet dann mit Join the Cult. Wer noch nicht überzeugt ist, der wird dann von dem letzten Song überzeugt, das zu tun, denke ich. Ja. Seht ihr es auch so, dass in diesem einen Song viele Facetten oder fast alle Facetten der vorherigen Songs und die euer Band ausmacht, nochmal kombiniert und kondensiert sind?
Ist auf jeden Fall cool, dass du es so siehst, erstmal. Join the Cult wurde auch einfach als Song geschrieben und er gab dann aber das, was er ist, und passte dann gut als manischer Schlusspunkt. Da denke ich, sind wir total bei dir. Ich glaube, das ist, also was du beschreibst, ist, wenn dann auch so passiert, also dass man sagt, hier kommt nochmal alles zusammen. Ich glaube, wir wollten einfach einen manischen Rocker schreiben, eine 70er-Jahre-Nummer auf Speed, wenn du so willst. Und dann ist es halt so ein bisschen wurzeliger, ein bisschen verrückter rausgekommen, sogar noch, als wir es uns vorgestellt hatten am Anfang. Also auf den Song bin ich irgendwie mega stolz, weil er hat nicht so diesen Metal-Approach, trägt es aber in sich, hat aber irgendwie so eben diese Krautelemente, die auch die Leute zurecht raushören, wird aber durch die Manie, die Kultist H. im Gesang dann auch rüberbringt, auf ein ganz anderes Level gehoben. Und das ist definitiv kein schöner Song, also würde ich sagen, aus meiner Sicht, aber einer, der auf seine Art irgendwie einiges überträgt nochmal. Es ist eine Anleitung, wie du dich im Kult zu verhalten hast, und da der Kult also Wahnsinn ist und Wahnsinn in sich trägt, muss diese Anleitung natürlich auch in ähnlicher Manier und ähnlichem Wahnsinn vorgetragen werden.
Ich finde, dass er irgendwie sowas wie der böse Zwillingsbruder von Cult of Fear ist irgendwie und damit irgendwie auch das gut klammert. Also zumindest bei mir im Kopf passt das so irgendwie zusammen, dass eben die zwei Songs irgendwie so eine, auch die nicht durch Zufall praktisch die Klammer für diese EP sind.
Sind wir wieder beim Kreis.
Genau.
Und ich glaube, zu diesem Song kann man auch tanzen.
Bestimmt.
Im Kreis.
Auch natürlich. Um das Feuer des Wahnsinns. In wallenden Gewändern, in bunten Farben.
Ja, das Bonfire.
Bonfire, genau.
Ihr habt vorher die Gruppentherapie erwähnt und auch in dem Kontext, dass von sehr verschiedenen Leuten euer Album positiv bewertet worden ist, die sehr verschiedene musikalische Ausrichtungen haben. Liegt es im Endeffekt daran, dass auch ihr selbst so vielseitig aufgestellt sind, was eure stilistische Präferenzen angeht und dass deswegen das auch von euch eben ausgeht, diese Ausstrahlung, dass man eben offen ist und nicht zu sehr festgelegt auf einen Bereich?
Ja, also würde ich genauso sehen. Also ich denke irgendwie, für mich ist Color in the Bay so eine Art Best-of von Sachen, die ich mag. Ich habe es auch wirklich unfassbar oft gehört. Also ich glaube, es gibt, auch wenn das jetzt eitel klingen mag, kaum ein Album, was ich häufiger gehört habe als das, weil es mir einfach auch so unfassbar gut gefällt. Das kann man jetzt eingebildet eitel oder sonst was sehen, aber es ist mein Gefühl. Also ich habe da wirklich sehr, sehr große Freude dran. Ich höre die Songs, obwohl es weiß Gott, wie oft schon gehört habe, immer wieder gerne und da wirklich große Freude dran, weil sie eben viele verschiedene Stilistiken mitbringen, die ich gut finde. Und auch die, die jetzt vielleicht nicht meiner Präferenz entspringen, sondern eher vom Kultist B. Ich finde, dass wir da eine gute Einheit halt bringen. Dass das andere anders sehen mögen, sei ihnen geschenkt, aber also ich habe da riesen Freude dran.
Ich glaube, jeder, der so eine Band mal gegründet hat oder in einer Band gespielt hat, weiß, dass wenn du fünf Charakterköpfe hast, die in einen Raum gehen und jeder will mit seinem Instrument glänzen oder was auch immer tun, wirst du im Zweifel immer einen Kompromiss hören. Ne? Ein Kompromiss der Stilrichtung, ein Kompromiss der Hörgewohnheiten und ein Kompromiss der Egoisten. Das kann geil sein, weil alle irgendwie in die gleiche Richtung denken. Es kann auch geil sein, weil alle in unterschiedliche Richtungen denken und sich dann das Bild immer mal wieder verzerrt und so. Und es wird sicherlich auch Bands geben, die aus fünf Einzelpersonen auch total individuelle Elemente herausholen und so weiter und so fort. Aber es wird auch viele Bands geben, die eigentlich vielleicht gar nicht dahin kommen, wo sie hinkommen könnten, weil sie immer nach dem Kompromiss spielen, ne? Oder es zumindest sehr energetische oder auch zum Teil negative Prozesse sind, die dazu führen, dass dann am Ende ein Song nicht so gut ist, wie er sein könnte, weil sich alle irgendwie durchsetzen wollten oder sich einer durchgesetzt hat, der es vielleicht gar nicht hätte tun sollen. Und beim Angstkult ist es anders. Wir sind zu zweit, wir leben nicht den Kompromiss, sondern wir leben irgendwie, ich weiß auch nicht, was es ist, also die aufeinander Eingestelltheit oder sowas. Also
den Konsens.
Ja, oder vielleicht akzeptieren wir auch einfach die Heterogenität, wissen, wie wir den anderen zu greifen haben und akzeptieren sozusagen, dass Dinge auch mal anders sein dürfen, als man das persönlich gerade in dem Moment fühlt, weil man dem anderen vertraut, dass es trotzdem was Gutes wird. Also es ist irgendwie schwer zu sagen. Vielleicht ergibt es auch gar keinen Sinn von außen, ich weiß es nicht. Aber was definitiv dadurch rauskommt, ist eben diese Unterschiedlichkeit im Sound, die dann trotzdem irgendwie wie so eine in sich geschlossene Kugel wirkt. Und ich glaube, dass das hörbar ist und den Leuten irgendwie Spaß bereitet. Du könntest auch sagen, die EP Follow and Obey ist so eine Art Best-of von Angstkult oder es ist eine Art Compilation oder so. Es ist halt einfach eine Reise durch die Genres. Dadurch, dass man immer akzeptiert, dass der Einfluss des anderen an dieser Stelle vollkommen okay ist oder sozusagen beide den gleichen Einfluss mit reinbringen, ist das kein Zerrbild dessen, sondern es ist einfach echt und authentisch.
Ich finde auch schön, was du gesagt hast, Kultistar, dass du das selber sehr gern hörst. Das klingt für mich auch nicht eingebildet, die Aussage, sondern eigentlich sollte man das von einem Musiker erwarten, dass er etwas tut, was ihm auch selber gefällt. Ich bin eher irritiert, wenn ich Aussagen höre wie von Musiker, dass sie ein Album gar nicht mehr hören, nachdem es veröffentlicht ist oder nachdem es im Kasten ist, oder dass sie erstmal die Distanz dann wieder brauchen. Also mir gefällt es, dass man sich sehr mit seinem eigenen Schaffen identifiziert.
Ich finde es auch total gut, einfach zu sagen, ich mache die Musik, die ich selbst gerne hören möchte. Und das spricht ja dann auch dafür, dass ihr das Ziel erreicht habt, wenn du sagst, du hörst das Album selber oder die EP selber gerne. Rüdiger, hast du noch eine Frage?
Ja, ich würde noch von der Werkebene zur Produktebene kurz kommen wollen. Ihr habt gesagt, dass die Verkäufe gar nicht so schlecht sind bisher von der Limited Edition. Wie viel Sorgen muss man sich denn machen, bald keine mehr zu bekommen?
Also wir haben mehr als zwei Drittel verkauft.
Ja, super, cool. Ja.
Also Tempo, wer noch diese schöne Holzbox haben möchte.
Genau, kommt da gerne auf uns zu. Wir haben auch noch ein, zwei T-Shirts, das meine ich wirklich so, ein, zwei, drei T-Shirts. Schreibt uns an über Bandcamp oder auch über die Homepage. Wir signieren das auch gerne. Manchmal entstehen auch völlig verrückte Situationen. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass ich eine CD zwei Häuser weiterverkauft habe, ohne zu wissen, dass dort eine Person sitzt, die Metal hört, noch es einfach völlig verrückt ist, dass die auf den Angstkult gestoßen ist, weil es auch keine gemeinsamen Bekannten gibt oder sowas. Also manchmal entstehen dadurch sehr interessante Situationen. Eine Geld-Zurück-Garantie gibt es keine an der Stelle, müssen wir auch sagen. Aber man kann sich das Zeug ja auf Apple Music, Spotify und so weiter anhören und hört mal rein, schaut, ob der Kult der richtige Kult ist für euch. Spoiler, so viele andere Kulte gibt es gar nicht, die richtig sein können. Und der Pistolenschuss oder Gewehrschuss ist auch nur auf dem Album. Insofern keine Angst, aber doch genug Angst, um dann auch im Angstkult landen zu können.
Die Links zu Band-Homepage und so weiter findet ihr dann auch in den Shownotes. Da könnt ihr dann auch gleich reinklicken und euch ja bei Bedarf das Album bestellen oder halt erstmal reinhören.
Grundsätzlich ist es so, wir arbeiten gerade an neuen Songs. Wir haben vor Augen, dass wir wahrscheinlich nicht 2021, aber vielleicht 2022 auch weitere Veröffentlichungen angehen, ob die jetzt auch in so einem physischen Umfeld sind oder ob das eher digitale Veröffentlichungen sind. Da müssen wir einfach auch mal die Sache auf uns zukommen lassen und gucken, was passiert. Aber was sich da sicherlich lohnt, ist, uns halt auch zu folgen bei Spotify oder den anderen Social-Kanälen, um einfach auch das eine oder andere mitzubekommen. Wir haben auf jeden Fall große Freude daran, den Kult in seiner Form weiterzutreiben. Er steht jedem offen. Einfach Mitgliedsantrag ausfüllen, abonnieren und dann geht's dahin.
Und das Album mit 10 von 10 Punkten bewerten, denn wenn es nur 9 werden, haben wir ja erfahren, wird man gnadenlos abgeschmettert.
On hold. Ja. Genau.
So schlimm ist obwohl, es nicht. Obwohl, du es dir anders überlegst, Rüdiger.
An dieser Stelle muss ich aber noch ganz, ganz dringend loswerde, dass ich mir sehr eine weitere physische Veröffentlichung wünsche. Ja. Wir wissen ja, MP3 sind nicht passiert, die gibt's gar nicht. Ja.
Die ganzen Streamingdienste schalten jetzt um auf bessere Soundqualität.
Ja, das macht nichts.
Bei Apple Music gibt es Atmos, also 3D-Sound. Wir haben schon mal vorsichtig angeklopft bei unserem Produzenten, bei Michael Kraxenberger, wie das denn aussieht. Ich glaube, Manie in 3D ist noch eindrücklicher. Vielleicht bleiben wir aber auch erstmal in Stereo.
Ich denke schon, dass wir in irgendeiner Form eine physische Veröffentlichung machen werden, aber vielleicht auch in Form von einem Crowdfunding, so ein sozusagen Print-on-Demand-Thema oder so. Müssen wir einfach mal gucken.
Kommen wir zu unserer standardmäßigen letzten Frage. Was ist denn aktuell euer Lieblingslied, Kultist B? Fang nochmal an.
Ja, das ist von der wundervollen Band Dorde Du, Wrack hier den Nord. Das ist ein 12-minütiges Epos, irgendwo im Bereich Avantgarde Black Metal, Atmospheric Black Metal anzusiedeln und kann jedem nur empfehlen, sich damit mal in die Dunkelheit zu setzen, irgendwie Wetterleuchten oder mal ein Gewitter zu gucken währenddessen. Das habe ich getan und zwar mega eindrucksvoll. Diese Musik ist großartig und ja, wohl dann das, was ich am ehesten noch als Lieblingssong in dieser Zeit bezeichnen würde.
Kultes Haar, was ist es bei dir?
Ich habe mir mit der Frage tatsächlich relativ schwer getan, weil ich in letzter Zeit insgesamt sehr wenig Musik gehört habe, außer den zwei Songs, die wir jetzt im April gemeinsam in der Vorproduktion gemacht haben. Den jetzt als Lieblingssong anzugeben, wäre jetzt wirklich albern. Ich habe aber in Vorbereitung auf die Veranstaltung heute ein bisschen nochmal mich selber mit meiner musikalischen Historie auseinandergesetzt und bin dann bei Bolt Thrower mit Silent Demise gelandet. Das war für mich, war Bolt Thrower wirklich so ein totales Schlüsselerlebnis, wo ich dir auf der No Guts, No Glory Tour, ich glaube 96 live gesehen habe oder was, 95, irgendwas in der Art, mit Cemetery im Vorprogramm und das war einfach der absolute Hammer. Und das ist ein Song, der mir zu jeder Uhrzeit, in jedem Zustand absolute Gänsehaut verpasst.
Rüdiger, was geht dir gerade nicht mehr aus dem Ohr?
Nachdem jetzt viele Wochen die neue Halloween in der Heavy Rotation war, ist am Freitag eine weitere alte Lieblingsband von mir aktiv geworden und hat ein neues Album rausgebracht und das ist Dark Throne und der letzte Song dieser Scheibe, Eternal Hails, heißt Lost Arcane City of Ypacra und da verbinden die Jungs aus Norwegen ziemlich perfekt ihren muffigen, schlurfigen, doomigen Black Metal Sound mit etliche Psychedelic Rock Vibes à la Hawkwind und das ist ziemlich cool.
Ich hatte ja tatsächlich ein bisschen gehofft, dass du Halloween nennst, denn ich antworte immer ehrlich auf diese Frage und hatte auch auf der anderen Seite gehofft, dass vielleicht Quälertag oder so mich in diesen Tagen wieder catcht. Aber ich fahre jetzt komplett aus dem Rahmen, denn mein Lieblingslied ist gerade Poppigster Metalcore von NSOK mit dem Song Blind Lane.
Alles klar.
Bunte Mischung hier am Schluss.
Ja, absolut.
Dann vielen Dank, Angstkult, dass ihr hier so geduldig und ausführlich unsere vielen Fragen beantwortet habt. Nochmal der Tipp, es gibt noch ein paar von den wunderschönen Limited Edition Holzboxen von der EP Follow and Obey. Wollt ihr noch ein Schlusswort Schlusswort äußern?
Na, wir danken euch und natürlich auch den Hörern des Podcasts, falls ihr bis dahin durchgehalten habt, was sicherlich eine große Leistung ist, weil natürlich hättet ihr schon längst den Angstkult auch mal hören müssen. In der Zwischenzeit bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. So heißt das. Und vielen lieben Dank natürlich auch an dich, Pia und Rüdiger, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, dem Kult im Rahmen des Podcasts einmal vorzustellen. Und ja, vielleicht hören und sehen wir uns ja dann doch irgendwann mal bei einem Angstkult-Konzert. Und wenn nicht, dann bleiben wir in ewiger Manie und Wahnsinn verbunden.
Kultes Haar, hast du was hinzuzufügen?
Eigentlich nur Join the Kult.
Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr dem Kult beitreten wollt, wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss, mach's gut.
Ciao.
Tschüss.